Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien:
Hosianna! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel.
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht:
Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.
Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass das von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander:
Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet.
Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen:
Herr, wir wollen Jesus sehen.
Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach:
Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Welt gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen.
Da kam eine Stimme vom Himmel:
Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen.
Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte:
Es hat gedonnert.
Andere sprachen:
Ein Engel hat mit ihm geredet.
Jesus antwortete und sprach:
Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk:
Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn?
Da sprach Jesus zu ihnen:
Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet.
Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Ich bete zu Anfang. Herr Jesus Christus, wir bitten dich noch einmal ganz besonders, dass du dein Wort zu uns sprechen lässt, dass du Reden und Hören segnest. Amen. Kurze Frage, bitte mit tatsächlich einem Satz zu beantworten. Was ist euch am Text aufgefallen? Einfach weil ich... Es gibt rote Worte, genau. Ich habe gedacht, man macht nicht so viel Hin- und Herklickerei, das sind einfach meine drei Punkte. Könnt ihr den Text lesen und habt gleich die Predigtgliederung. Aber was ist euch sonst noch aufgefallen? Also, ihr wisst ja, ich mag Bibelstunde gerne. Ich werde das jetzt auch nicht ewig lang ziehen, aber hat jemand noch einen Satz, was ihm gefallen hat oder was ihm nicht gefallen hat. Oder was er nicht versteht.
Jesus hätte jetzt die Möglichkeit, die Frieden selbst zu erreichen. Die Stunde ist nicht da, dass ich das anders kann.
Ja. Jesus hätte jetzt die Möglichkeit, die Griechen zu erreichen, aber die Stunde ist nicht da. Jetzt ist anderes dran. Ja, kann man auch mal drüber nachdenken, nicht? Lässt Jesus einfach so eine Chance verstreichen, Fragezeichen? Gut, mir ist natürlich das Kreuz auf sich nehmen aufgefallen, das Leben gering achten. Ich komme mit so Ansprüchen schlecht zurecht. Natürlich, weil ich schlecht weggeben kann. Aber mir fällt immer wieder auf, auch gerade wenn ich meine Predigten so der letzten 20 Jahre betrachte, dass es viel leichter ist zu beschreiben, was man alles tun soll oder nicht tun soll, als was Jesus für einen tut, was man erwarten kann von Jesus. Dann ist mir natürlich in diesen dunklen Tagen der Machthaber auf einem Esel aufgefallen, der Friedenskönig. Und ein König, der zu mir kommt, nicht an der Absperrung nur kurz hält. Das waren so meine ersten Gedanken. Aber wir gehen jetzt ja in Ruhe durch den Text. Das ist ja nicht nur ein Bild, sondern das machen wir tatsächlich. Und das machen wir heute tatsächlich buchstäblich, weil Jesus ja tatsächlich vor uns läuft. Nochmal ganz anders als bei manch anderen Bibeltexten. Und das finde ich schön, so relativ nah an Jesus zu sein. Gehen wir also zusammen nach Jerusalem. Es ist Passafest. Zu den drei großen Festen, Passa, Erntefest und Laubhüttenfest, müssen die Juden im Tempel sein, opfern. Das sind die Wallfahrtsfeste. Und so wird, wenn wir jetzt losgehen, die Stadt voll sein. Die Menschen werden sich durch die Straßen... Ich nehme am besten so einen Ständer, aber ich halte das gar nicht so gerne. Ich nehme den Ständer, da komme ich am besten. Ich mag das Headset nicht so gerne, aber ich bin auch nicht so ein guter Halter. Bin ich nah genug dran? Gut, jetzt könnt ihr euch auf den Text konzentrieren und ich auch. Dankeschön. Ist immer blöd, wenn man das nicht versteht. Also, wir gehen nach Jerusalem. Es wird gepackt voll sein. Wir müssen aufpassen, dass wir einander nicht verlieren. Und für viele ist das auch ein Treffen von alten Freunden. Man redet über dies und das und natürlich auch über den Mann aus Jerusalem, von dem so viele gehört haben, Vers 12. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Israel wartet auf den Messias. Mit jeder Besatzung durch die Assyrer, Babylonier, Perser, Römer, mit jedem erlittenen Unrecht und Schmerz, mit jedem Massaker wächst die Sehnsucht, pulsiert in den Dörfern, in den Gesprächen und Träumen. Der Messias, der von Gott Gesalbte, wird die Römer vertreiben und sein Königreich aufrichten. Neue Umstände, Gerechtigkeit. Über die Jahrhunderte pulsiert diese Hoffnung auch in den Christen. Manche wollen die Gesellschaft verändern, buchstäblich die Täuferreiche oder im letzten Jahrhundert die Befreiungstheologie. Manche setzen sie mit der Kirche gleich oder verlegen sie in das Innere des Menschen, in neues Denken. Manche lassen sich verführen zu garantiertem Erleben von Gott oder Wachstum der Gemeinde, das zu versprechen. Neue Umstände. Ich erinnere mich noch an die Hoffnung der ersten Wochen der großen Ampelkoalition. Ein neuer Politikstil, eine neue Politik, eine neue Kraft. Ich denke an Putin. Wie könnten wir einen gebrauchen, der Putin Einhalt gebietet, neue Verhältnisse? Und Menschen sind dabei Projektionsfiguren, Politiker, Sportler, Stars. Ich hätte gern einen Robert Habeck als Bundeskanzler gehabt, einfach so als Typ. Und dieser Jesus, auch dieser Jesus hat eine große Geschichte und Ausstrahlung. Gerade noch hat er Lazarus auferweckt. Und alle wussten, Totenauferweckung ist ein Zeichen für den kommenden Messias. Und als die Menschen Jesus sehen, lodert die Hoffnung hoch. Sie feiern ihn, wie man damals einen siegreichen Herrscher feiert, der in seine Heimatstadt einzieht. Palmenzweige werden geschwenkt, die man noch übrig hat vom Laubhüttenfest, dem Fest der Befreiung und aus der Sklaverei, wie passend. Andere breiten ihre Obergewänder auf dem Boden aus, eine Königungshuldigung. Eine neue Zeit soll beginnen. Gestern unterdrückt, besetzt, verarmt, ohne Chancen, heute Hoffnung, Freiheit, Aufschwung. Endlich ist die Stunde da. Gleich wird er von seiner Hauptstadt Besitz ergreifen und die Römer fortjagen. Heil dem Messias! Hosianna! Hilf doch! Manche genießen vielleicht auch einfach nur die Party. Endlich gibt es mal wieder was zu erleben. Was macht er da? Ein Esel? Ernsthaft? Wer kurz durchatmet, sich erinnert, kommt vielleicht auf Sacharja 9 von den Pilgern. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und alle Rosse in Jerusalem und alle Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Ein Esel, das ist der Gegensatz zu stolzen, schnellen Rössern, die Skat-Raketen der damaligen Zeit, schnell einsetzbar. Ein stilles Zeichen, dass dieses Reich nicht erwartet, wie erwartet sein wird. Heute vielleicht ein König auf einem Fahrrad. Keine neue Politik, kein neues Reich. Nicht nur Jesus, auch die Bibel hat eine provokant nüchterne Einstellung zur Macht. Steuern sind zu zahlen. Sogar Pilatus hat seine Macht von oben. Jesus sagt zu ihm, wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art, Johannes 18, 36. Ein König auf einem Esel, ein Reich nicht von dieser Welt. Was im Umkehrschluss übrigens nicht bedeutet, dass Christen in der Politik nichts zu suchen haben, zumindest meine Meinung. Wir leben in dieser Welt und diese Welt braucht auch Christen, die ihr und aller Menschen Welthaus gestalten, die Politik machen. Und ich halte das nicht für die zweitbeste Tätigkeit nach Evangelisieren. Die Frage ist nur, ob Jesus sich dort einordnen lässt. Genauso wenig wie Dachklempnerei nicht das Zweitbeste nach Pastor sein ist. Oder was auch immer, es hat alles seine Würde und seine Zeit. Die Frage ist nur, ob Jesus sich dort einordnen lässt in der Politik. Für jetzt ein König, der den kleinen Mann sieht, dein König zu dir auf einem Esel. Das ist schon mal lohnenswert, da mal kurz stehen zu bleiben. Dein König zu dir. Wir haben es ja auch in dem Zeugnis noch mal gehört, die Hand von Michelangelo. Dein König zu dir. Menschen am Weg. Schauen wir mal nach rechts und links, zu wem er da so kommt. Da sind zuerst die Begeisterten. Jetzt ändert sich was. Und man verurteile sie nicht zu schnell. Es sind die, die leiden und oder sich engagieren. Beides respektabel, finde ich. Sind wir Christen, finde ich, nicht manchmal allzu unsympathisch, jenseitig, ausgeglichen in allen Erklärungen, warum das Leid denn so auszuhalten ist, sein muss. Menschen, die darunter leiden, die dagegen kämpfen, finde ich erstmal respektabel. Ich finde es schwer zu verstehen, dass die Bibel kein Problem hat mit Sklaverei, Frauenrechte, nicht ganz vorne stehen hat. Minderheiten. Dann sind da die Jünger, oder zumindest vielleicht Minderheiten, die heute Minderheiten sind. Dann sind da die Jünger. Und von ihnen wird etwas gesagt, was man öfters hört, sie verstanden erst später, was geschah. Ist jetzt auch nicht so ein Lob. Hilf Herr, bring uns das Heil, da müssten Sie doch eigentlich ganz vorne stehen, nach 3 Jahren. Wo ist Ihre Sehnsucht, wo ist Ihr geistlicher Hunger, wo sind Ihre Träume, wo ist Ihre Leidenschaft? Schnell noch 127 Mails checken, schnell noch was organisieren. Gleichzeitig zu würdigen die Leute, die den Laden am Laufen halten. Neben ihnen steht die geistliche Elite der Zeit, Hohepriester und Pharisäer. Sie kennen die Realität, eine römische Garnison steht mit blankem Schwert bereit. Das war die Zeit, wo Revolte in der Luft lag. Und diese Königsakklamation macht mühsam austarierte, ausgehandelte Spielräume kaputt. Sicher auch die eigenen Spielräume der hohen Herren. Und sie sind bereit, weit zu gehen im Namen des Richtigen und Ausgeglichen. Auch Lazarus soll sterben, die neue Bewegung mit Stumpf und Stiel ausgerissen werden. Eine Gruppe steht ein wenig versteckt, Griechen, sie sind nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Und sie haben Fragen. Und sie wenden sich an die Jünger. Das ist schon mal ein Kompliment. Ein schönes Bild. Nachfolger Jesu und ein Trost. Nachfolger Jesu sind nicht die, die alle Antworten haben, sondern die wissen, wo sie hingehen. Die sagen, ich werde es nachschauen, ich werde fragen, ich werde es googeln. Vor allen Dingen gut, dass die Jünger bekannt sind als Anlaufstelle. Es muss ja nicht die große Evangelisation sein, sondern das Miteinanderleben in der Feuerwehr, in der Nachbarschaft, im Job. Und dann geht mir durch den Kopf diese Zwiespältigkeit, die auch schon erwähnt wurde, dass in wenigen Stunden eine ebenso große Menge schreien wird, kreuzige ihn. Aus Enttäuschung, aus ebenso aufgeheizter, nun komplett gedrehter Stimmung. Und ich denke an religiöse Hochstimmung und ich denke an das Handwerk, das ich auch gelernt habe, Gottesdienste zu gestalten, Stimmungen zu erzeugen, was man alles machen kann, auch im Namen des Christentums, in der Gemeinde, Atmosphäre. Da ist so etwas Hin- und Hergeworfenes im Menschen, auch im Glauben, dem ich auch misstraue. Menschen schauen auf Jesus, viele Gefühle, Hoffnungen, Missverständnisse, Distanz, Sehnsüchte, wie du und ich. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen frage ich nicht. Aber die Frage wäre, wo würdest du stehen? Das werden wir für dich selber vielleicht beantworten. Wo würdest du stehen? Ich würde, glaube ich, fast überall stehen. Bei den Suchenden, bei den Führern, bei den Hin- und Hergeworfenen. Am wenigsten wahrscheinlich bei den Jubelnden. Weil ich sitze, wie der ältere Sohn in einer späteren Geschichte. Dritter Gedanke, sterben. Erst der Esel und nun das, fremde, befremdende Worte. Er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Gottes Stunde hat geschlagen. Tote stehen auf wie Lazarus, die Völker kommen, die Griechen. Kosmisch, politisch, sozial wird alles neu, wenn das Böse stürzt, Gottes Reich aufersteht, was auch mit Geburtswehen verbunden sein wird. Dann aber dieser Esel und nun das Sterben. Da ist noch eine Schwelle, Vers 32, wenn ich erhöht sein werde. Damit meint das Johannesevangelium die Kreuzigung und dann das bei Gott sein. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Jesus wird ihnen aber eine Wohnung bereiten. Das Reich Gottes ist da. Jesus sagt auf die Frage des Täufers, ob er der Messias sei, ob das Reich Gottes da sei, Matthäus 11, Vers 16, berichtet, was ihr seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören. Und Tote werden auferweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Berichtet, was ihr seht, das Reich Gottes ist da. Und gleichzeitig ist es noch nicht da. Es werden nicht alle geheilt. Es werden ganz gewiss nicht alle Machthaber stürzen, für Frieden zu beten, ersetzt nicht zu helfen. Vielleicht, auch darüber könnte man trefflich streiten, mit der Waffe in der Hand, das Heim zu verteidigen, weil es, spitze These, Gott vielleicht nicht tun wird. Da ist noch diese Schwelle, hat das Reich noch mit Sterben zu tun und mit dieser Machtlosigkeit unter dem Kreuz, dieser scheinbaren Vergeblichkeit, die die Frauen vielleicht gespürt haben. Das Königreich ist eine kommende, eine zukünftige Größe. Die Schöpfung weint und ächzt, es gibt noch keine dauerhafte Friedensdividende. Müssen wir Deutschen auch nochmal ganz neu lernen im Moment. Maranatha, Herr, komm bald, beten die Christen seit 2000 Jahren. Das ist ein komisches Bald. Und doch ist Gott nicht weit weg, steht da einer mit im Riss, der durch die Welt geht. Feiern, aber auch Hunger und Durst kennt er, Müdigkeit, Verrat, Unverständnis, weint und ergrimmt. Gott wird Mensch und wird sterben, das Weizenkorn wird fallen. Verherrlichung Jesu, nennt Johannes den Tod am Kreuz. Sicher so geplant, Lösegeld für die Menschen, Ostern wird hoffentlich darüber gesprochen werden, Gewissheit der Rechtfertigung durch Auferstehung, neuer Bund in seinem Blut. Die Frucht des Weizenkorns wird sein, dass Jesus bald für alle erreichbar ist durch den Heiligen Geist, was er vorher eben nicht war. Sie mussten zu ihm kommen, nach ihm fragen. Es ändert sich eine Menge, aber eben, er wird fallen und sterben. Der Todesbeschluss, der Fahndungsbefehl, die Totensalbung, die Schläge, der Spott, die Dornenkrone. Jesus weint und ergrimmt. Und das ist kein Theaterspiel. Da steht Jesus im Riss und da steht auch seine Gemeinde. Auch in diesem Riss wird seine Gemeinde gebaut. Menschen, die sich zu Jesus hingewandt haben, von manch anderem abgewandt, ihren Sinn geändert haben mit erneuter Buße, Sinnesänderung. Und nun versuchen, Jesus nachzufolgen, sich für manche schämen, aufstehen, weitermachen. Und jetzt ist es natürlich wahr, auch von Hingabe und Aufgeben zu reden. Und dass man sich für Dinge, für die man sich schämt, dass man das nicht als Entschuldigung über viele Jahrzehnte benutzen kann, das immer wieder weiterzumachen. Und ich habe das viele Jahre getan, weil das den Glauben greifbar macht. Ich habe geredet von dem Einsetzen des Urlaubs für die Gemeinde, von dem Umgang mit Geld. Man kann vielem sterben und muss vielem sterben, um frei zu werden. Alles richtig. Das Gesetz des Weizenkorns gilt auch für Christen, auch wenn sie nicht Christus sind. Wir müssen nicht das tun, was Jesus getan hat, aber wir folgen ihm nach. Und das wird uns, auch so ein Satz, den ich vielleicht gesagt haben könnte, der aber vielleicht gar nicht mehr so richtig ist, uns automatisch dem Widerspruch der Welt aussetzen. Nicht so richtig, wenn man dann vielleicht vermutet, wenn man nicht dem Widerspruch ausgesetzt ist, hat man was falsch gemacht. Plus es kann sein, dass man Werte, für die auch von denen auch der Glaube einer ist, bezahlen muss. Dass man für diese Werte bezahlen muss. Etwas sterben muss, damit Leben entsteht. Wenn das Schicksal den Weg kreuzt, der Mensch am Wegesrand, der Ruf Gottes. Haben, leben, als hätte man nicht, ist die Formel. Aber ich denke da so schnell an Leistung und schmallippigen Verzicht. Das steht aber als erstes Leben. Und ich bin im Minus mit dem normalen, schönen Leben. Und ich will ehrlich bleiben, auch wenn das vielleicht manchmal kümmerlich ist. Ich sprach mit meinem Gesellen darüber, dass Jesus Wein vermehrt hat am Ende der Hochzeit. Dass seine Gegner ihn Fresser und Weinsäufer genannt haben und die haben es natürlich böse gemeint, aber das muss irgendetwas in seinem Leben als Anhaltspunkt gehabt haben, dass sie ihn so genannt haben. Man kann nur weggeben, was man hat. Man kann nur weggeben, was man hat. Das Leben als Christ. Verzichten können wir alle gut. Mehr Leistung bringen, aber ob wir leben können. Sterben und Leben, das hat natürlich auch einen Beiklang in diesen Tagen. Solch Fragen sind natürlich für Menschen in der Ukraine ein Luxusproblem. Wir werden nochmal ganz andere Fragen an diesen Jesus haben oder in Afghanistan. Aber auch hier kein Druck. Ich kann nur helfen, wenn ich lebe und nicht permanent ein schlechtes Gewissen habe. Und ich denke weiter, neben dem Leben das ewige Leben haben, als hätte ich nicht, weil das Beste noch kommt. Wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie werden alle von meinem Vater geehrt werden. Sehnsucht in den schönen Liedern. Und Vertrauen. Immer wieder dieses Vertrauen. Jesus weiß um seine Zukunft bei Gott und leidet doch unter seinem Sterben. Er grimmt. Schüttelt das nicht ebenso ab. Selbst der Chef, der weiß, wie es da ist und dass er da hinkommt, er grimmt. Ist keine Schande, wenn man Angst hat. Wenn man verzweifelt ist, wenn man nicht mehr klar denken kann. Jedes Mal ein Kampf in Gottes Arme zu springen. Und manche von uns haben keinen großen Vorrat, den viele Fromme so haben. Es lohnt sich und Gott trägt dich. Aber trotzdem ist es wahr. Und es als Ermutigung zu sagen, dass Gott trägt und dass das zu bezeugen ist. Antworten auf seine Liebe. Geliebt kann ich nachdenken, ob ich auf jeden Fall auf Teufel komm raus neues Geld sparen muss oder meine Sicherheiten und Ankerpunkte woanders finde. Ob ich, weil ich geliebt bin, lieben kann. Der König auf dem Esel, Fazit, der sterben wird, dessen Nachfolge zum Sterben leitet, aber hoffentlich auch zum Leben. Wir werden ihm folgen bis Ostern in dieser Palmwoche. Er wird sterben und auferstehen. Wir werden ihm folgen durch das Chaos unseres Lebens, unserer Gefühle, unseres Glaubens. Und werden uns beobachten, wo wir stehen und was passiert vor unseren Augen in unserem Leben. Ich bin dankbar, dass ein König auf dem Fahrrad ist, der zu mir kommt und zu allen, die in diesen Tagen ihn so verzweifelt brauchen. Amen.